Danke, Matthias. Es ist ein Vorrecht, dass ich mit meiner Frau zusammen da bei uns sein darf, heute eurem Geburtstag als Gemeinde. 30 Jahre. Enorm. Da haben wir überlegt und auch darüber gebetet, Herr, was ist das, was dran ist für heute? Was kann ich weitergeben? Und ein Teil von einem Vers ist mir in den Sinn gekommen, wo im 2. Korinther im darauffolgenden Kapitel, im Kapitel 4, Vers 1 steht. Und da heißt es: Darum verliere ich nicht den Mut. Oder man könnte sagen: Darum werden wir nicht müde. Oder darum ermatten wir nicht. Oder darum werden wir nicht mutlos. Vielleicht fragt ihr euch, was ist das für ein kranker Text für ein Jubiläum? Also wir sind da voll im Saft, voller Freude, voller Erwartung. Wie kommst du jetzt dazu, uns da dazu etwas zu sagen, nicht den Mut verlieren, nicht müde werden? Ich weiss ja nicht, wie es euch geht und wie es euch gegangen ist in diesen 30 Jahren. Und nicht alle von uns sind all die 30 Jahre mit dabei gewesen. Aber vermutlich ist etwas von der ursprünglichen die Zeit, wenn es ganz vorne anfängt, etwas, ist eine ganz spezielle Zeit. Es ist eine Zeit, wo irgendwie auf eine Art ungeheuer spannend ist, weil man weiss noch nicht, wie sich das entwickeln wird. Man ist so voll engagiert, man ist so voll mit drinnen, gewunderig. Man muss noch unheimlich viel flexibel sein, weil das Zeug hat sich noch nicht eingespielt. Und da ist eine Begeisterung da, da ist eine Freude da, da ist ein Enthusiasmus da, da ist eine Erwartung da, dass etwas werden darf. Und ich glaube, ihr habt vieles von dem dürfen erleben, wenn ich die Stationen höre, die du vorher aufgezählt hast. Ja, da ist eine Menge Wechsel, eine Menge Schritt, die gemacht worden ist. Ihr seid nicht ganz stehen geblieben. Ihr seid natürlich jetzt auch erst noch nicht so lange da eingezogen. Es ist da wieder vieles, was sich verändert in eurer Umgebung. Und da merkt man, es lebt etwas unter euch. Aber das ist nicht immer selbstverständlich. So 30 Jahre können auch zu einem Punkt führen, wo man entweder in zwei Jahren, man kann in zwei Arten von Gefahren gefallen. Einerseits, so mit 30 Jahren findet man langsam seinen Trott. Man weiss, wie es geht. Ja, es ist ja, wie es immer war, wir sind jetzt so langsam dran, wir kennen es, wir sind, fühlt uns wohl so und wir sind miteinander gut unterwegs, es ist schön. Es ist vor allem schön, es gefällt uns, es tut gut. Und so mit der Zeit ist etwas von dieser Spannung, die am Anfang da war, von den Erwartungen, die langsam kann, ein bisschen zurückstehen. Und man hat ja auch manchmal durchgemachte Erfahrungen. Irgendwo ist der Idealismus vielleicht auch nicht mehr ganz so gross und so langsam lässt auch das eine oder das andere ein bisschen, kann man es auch ein bisschen ruhiger nehmen. Die andere Gefahr ist, dass man sich 30 Jahre unwahrscheinlich eingesetzt hat und geschafft hat und alles gegeben hat. Und irgendwie, manchmal fast ohne, dass man merkt, fängt man an, müde zu werden. Von dem, wo man investiert hat. Müde werden von dem, wo man reingegeben hat. Müde werden von seinem ganzen Einsatz. Es ist nicht unbedingt etwas Falsches daran. Es ist etwas, was dazugehören kann. Aber es kann eine Müdigkeit aufkommen, die einem mit der Zeit irgendwie lähmt. Entweder lähmt oder es auch zu einem Burnout kommt. Und ich finde es so fantastisch darum, von Paulus und von seinem Dienst zu lesen. Der 2. Korintherbrief ist ein Brief, der voll sich auf unseren Dienst konzentriert. Vor allem am Ende vom Kapitel 2 bis zum Kapitel 7. Der ganze Abschnitt eigentlich, müsste man miteinander können anschauen, handelt von dem Dienst von Paulus. Und da drin schreibt er: Darum verliere ich nicht den Mut. Der ganze Vers heißt: Gott hat sich über mich erbarmt und mir diesen Dienst übertragen. Darum verliere ich nicht den Mut. Er hat einen Dienst bekommen von Gott, der ihm hilft, nicht den Mut zu verlieren. Was ist das für ein Dienst? Wenn wir zurückgehen, ein bisschen noch vor dem Text, wo der Matthias uns gelesen hat, dann lesen wir am Schluss vom Kapitel 2: Ich danke Gott, dass er mich immer im Triumphzug von Christus mitführt. und seine rettende Botschaft durch mich an allen Orten bekannt macht, wie einen Wohlgeruch, der sich ausbreitet. Vor mir geht der Wohlgeruch der Botschaft von Christus aus, und das zur Ehre Gottes. Er erreicht die, die gerettet werden, und die, die verloren gehen. Für die Verlorengehenden ist es ein tödlicher Duft, an dem sie sterben. Für die, die gerettet werden, ist es ein Duft, der sie zum Leben führt. Der Paulus knüpft da wahrscheinlich an ein Bild an, das wir aus der römischen Geschichte kennen. Wenn ein siegreicher Feldherr zurückgekommen ist von seinem Feldzug, von seinem Kriegszug nach in die Hauptstadt, nach Rom, ist er im Triumphzug einmarschiert in die Hauptstadt. Und mit ihm zusammen sind die mit eingezogen, die mit an dem Sieg teilgenommen haben. Mit eingezogen ist aber auch die ganze Beute, die sie gemacht haben. Und mit eingezogen sind auch in dem ganzen Zug die gefangen worden sind, die Finde, die unterlegen sind. Und an dem Triumphzug, da hat das Volk, der Kaiser, die wichtigen Leute sind dort auf der Bühne gestanden und haben zugeschaut, wie sie eingezogen sind. Und der Paulus beschreibt sich jetzt da auch so als einer, der am Triumphzug von Jesus mitmarschieren darf. Jesus hat einen Sieg vollbracht. Wir haben das letzte Mal miteinander angeschaut. Das einmal ist, da ist noch am Karfreitag vor Ostern. Heute sind wir nachher. Der Triumph, der Sieg ist vollbracht worden. Und der Paulus hat sich als einer gesehen, der in dem Triumphzug von Jesus mitmarschieren tut. An dem Triumphzug in Rom haben sie auch Duft verbrannt. Dass es geschmückt hat. Und der Duft, der hat Verschiedenes ausgelöst. An Assoziationen. Für die, die mit an dem Sieg teilgenommen haben, war es eine neue Bestätigung. Ja, wir haben einen Sieg vollbracht. Es ist ein Triumph. Wir haben den Find überwunden. Für den Find, der diesen Geschmack in die Nase bekommen hat, war es eine Bestätigung. Ja, wir haben verloren. Wir gehen vermutlich unserer Gefangenschaft oder unserer Hinrichtung entgegen. Und der Paulus beschreibt seinen Dienst auch so als einen, der in dem Triumphzug von Jesus mitmarschieren darf. Und der Duft, auch von seinem Dienst, der verbreitet sich. Wie ist unser Dienst? Unser Dienst als Gemeinde und auch als Einzelne. Ist bei unserem Dienst etwas von dem spürbar, dass wir im Triumphzug von Jesus mitmarschieren? Dass von unserem Dienst ein Geruch ausgeht, ein Duft ausgeht, wo wir uns so sehr wünschen, dass er zum Leben von vielen dient. Er hat aber auch eine Auswirkung auf Menschen, die die Botschaft nicht annehmen. Es wird für sie ein Duft zum Tod sein. Der Paulus tut in dem Kapitel 3, wo wir vorher vorgelesen bekommen, seinen Dienst mit dem Dienst von Mose vergleichen. Und er stellt die beiden Dienste einander gegenüber. Wenn wir vom Vers 4 anlesen, ich möchte das nochmal lesen, so viel Selbstvertrauen habe ich vor Gott, weil Christus mich in seinen Dienst gestellt hat. Ich meine nicht, dass ich einen solchen Auftrag aus eigener Kraft gewachsen bin und mir irgendetwas selbst zuschreiben kann. Es ist noch gut, das zu wissen von Paulus, oder? Dass auch er muss sagen, ich könnte das nie. Ich kann mir es auch nicht selber zuschreiben. Ich kann mich auch nicht auf meinen Lorbeeren ausruhen. Weil Christus mich in seinen Dienst gestellt hat. Ich meine nicht, dass ich einem solchen Auftrag aus eigener Kraft gewachsen wäre oder bin. Und mir irgendetwas selbst zuschreiben kann. Gott ist es, der mir die Fähigkeit dazu geschenkt hat. Und das brauchst du und ich, wenn wir Gott dienen wollen. Wir dürfen in dem Triumphzug von Jesus mitmarschieren. Wir dürfen mitmarschieren als Menschen, die von uns aus unwürdig wären. Aber Gott hat uns würdig gemacht. Gott hat uns mit einer Ehre beschenkt, mit einer Würde beschenkt, mit einem Wert beschenkt. Er hat uns mit Fähigkeiten beschenkt. Er hat uns ausgerüstet, zum Mitziehen in dem Triumphzug von Jesus und mit Anteil haben an seinem Sieg. Er hat mich fähig gemacht, ihm zu dienen durch die Bekanntmachung seines neuen Bundes. Dieser Bund unterscheidet sich dadurch von dem früheren Bund, dass Gott jetzt nicht ein geschriebenes Gesetz gibt, sondern seinen Geist. Der Buchstabe des Gesetzes führt zum Tod, der Geist aber führt zum Leben. Ich möchte euch Mut machen, das Kapitel 3 mal für euch durchzulesen und vielleicht eine kleine Tabelle für euch aufzuzeichnen. Ich habe das für mich gemacht. Und ich hätte es euch aufbeamen können, aber ich denke, es wäre eine gute Übung, wenn ihr es selber würdet machen und die Tabelle würdet mit der einen Spalte überschreiben, den Dienst von Mose, und die andere Spalte überschreiben, den Dienst von Paulus. Und es ist spannend, was für Gegenüberstellungen wir in diesem Text finden. Ich kann nicht jeden Vers im Detail mit euch zusammen anschauen, sonst geht es lang. Aber ich möchte doch ein paar Sachen da rausgreifen, wo wir da drin haben. Der Dienst von Mose. Der Dienst von Mose war ein Dienst vom alten Bund. Ein Dienst vom Gesetz. Der Mose hat das Gesetz gebracht. Der Paulus beschreibt seinen Dienst als einen Dienst vom neuen Bund. Vom neuen Testament. Testament heisst Bund. Heisst Abmachung, heisst Vertrag. Ein Bundesschluss. Die zwei, der Mose und der Paulus, sind Diener gewesen von zwei verschiedenen Bündnissen, die Gott geschlossen hat mit seinem Volk. Der Dienst von Mose, wird da beschrieben, ist ein Dienst, der zum Tod führt. Die Bibel sagt, der Buchstabe tötet. Und mit dem Buchstaben weist er hin auf den Buchstaben vom Gesetz. Auf das geschriebene Gesetz. Der Dienst vom Geist, wo wir in die andere Spalte schreiben können, ist ein Dienst, der zum Leben führt. Was für ein Unterschied. Ein Dienst, der zum Tod führt, und ein Dienst, der zum Leben führt. Ja, was heisst denn das? Ist der Dienst von Mose denn nicht gut gewesen? Es wird beschrieben in dem Text, dass das Gesetz nicht schlecht war. Nein, das Gesetz ist gerecht und heilig und gut, wie gesagt. Aber sein Resultat ist, dass es zur Verurteilung führt. Dass es uns zum Tod verurteilt. Dass es uns als schuldig erklärt. Der Dienst vom Geist, der Dienst, den Paulus mit seiner Botschaft hat dürfen tun, ist ein Dienst auch von der Gerechtigkeit, aber der gerecht macht und der uns freispricht von unserer Schuld. Und der Paulus greift da zurück auf eine Begebenheit, die uns in 2. Mose Kapitel 34 beschrieben ist. Ich habe die Stelle, die Geschichte lang anders verstanden. Wir lesen von Mose, ihr wisst, er war lang bei Gott auf dem Berg gewesen. Etwas, wo vermutlich niemand von uns kann sagen, wir haben die Erfahrung von Mose auch gemacht. Ich weiss nicht, ob jemand von euch da ist, wo so eine Zeit wie der Mose hatte, dort auf dem Berg oben, mit Gott zusammen, in der Gemeinschaft mit Gott. Und wo der Mose nach diesen 40 Tagen oben runtergekommen ist, mit dem Gesetz, das er mitgebracht hat, da ist etwas passiert in seinem Leben, das er selber noch gar nicht gemerkt hat. Sein Gesicht hat geleuchtet und gestrahlt. Sein Gesicht hat etwas von dem Gott reflektiert. Es war nur ein Glanz auf dem Gesicht. Erst als er runtergekommen ist und mit den Leuten wollte reden, hat er gemerkt, dass die Leute verschrecken. Und sie den Mose gar nicht richtig anschauen können, weil sein Gesicht so glänzt hat. Und der Mose hat am Volk das Gesetz von Gott gebracht. Jetzt das, was ich in dieser Geschichte immer falsch verstanden habe, meine ich heute, mit dem jetzigen Verständnis, ist das, was der Mose gemerkt hat, dass die Leute Angst haben, dass er sein Gesicht zudeckt hat, damit sie nicht blendet werden von dem Licht, wie ein Skiwerfer, oder? Wo man dann besser zudeckt und dann werden die Leute nicht blendet. Aber je mehr ich das angeschaut habe, Wenn man das Alte Testament liest, da gibt es verschiedene Übersetzungen, die das verschieden übertragen. Es lässt verschiedene Möglichkeiten offen. Wenn wir aber da im Korintherbrief die Auslegung von Paulus lesen, dann wird es ganz, ganz sonnenklar. Der Mose hat sein Gesicht, hat mit den Leuten geredet und als er fertig war mit Reden, dann hat er sein Gesicht zugedeckt. Und zwar heisst er jetzt zugedeckt, bis er wieder reingegangen ist ins Zelt, wo er mit Gott Gemeinschaft hatte. Das war vermutlich noch vor der Stiftshütte. Oder ein anderes Zelt als die Stiftshütte. Weil Josua war auch in dem Zelt. Und Josua, der nicht ein Priester ist, hätte nicht in die Stiftshütte rein dürfen. Wo er in das Zelt rein ist, hat er die Decke wieder abgenommen. Er ist wieder rausgekommen mit den Leuten geredet. Dann fertig war mit Reden. Hat sein Gesicht wieder zugedeckt. Und der Paulus erklärt uns da, warum er das gemacht hat. Er sagt, die Leute sollen nicht sehen, wie der Glanz vergänglich ist. Wie der Glanz wieder aufhört. Sie sollen auf das schauen, wo zu Ende geht. Oder etwas ganz anderes, als dass sie einfach nur geblendet wären von dem Licht. Im Grunde genommen sagt er uns da, der Dienst von Mose, der hat eine Herrlichkeit, aber eine Herrlichkeit, die vergänglich ist. Eine Herrlichkeit, die nicht bleibt. Es gibt viele Herrlichkeiten, die man mit der Herrlichkeit vom Gesetz vielleicht vergleichen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man das vergleichen mit einer sehr hohen Gerichtsinstanz. So ein Bundesgericht oder sonst ein höchstes Gericht. Wenn dort danach eine Gerichtsverhandlung ist, dann ist da auch eine gewisse Feierlichkeit da. Dann ist da auch eine gewisse Herrlichkeit da. Aber es ist normalerweise nicht eine Herrlichkeit, die man sofort herausfordern würde, zum Juchzen und Jubeln und so, sondern es ist eher eine Herrlichkeit, die einem zu tiefst vor Ehrfurcht in seinen Stuhl zusammensinken lässt. Und sich fragt, was kommt echt raus? Oder es gibt Herrlichkeit, die auch eine Art der Herrlichkeit ist. Auch eine Feierlichkeit und trotzdem nicht eine begeisternde Feierlichkeit. Ich denke an einen Anlass, wenn eine wichtige Persönlichkeit stirbt und eine Beerdigungsfeier in der Kathedrale stattfindet, wo alles wunderbar gemacht wird. Mit Musik, mit Kleidern, mit Blumen, mit allem zusammen. Es hat eine gewisse Feierlichkeit, es hat eine gewisse Herrlichkeit. Aber es ist keine Herrlichkeit, die begeistert, die erfreut. Es ist eine Herrlichkeit, die einem eigentlich fast irgendwie auch bedrücken kann. Es ist die Herrlichkeit vom Gesetz. Es ist eine Herrlichkeit, wie die Herrlichkeit, die das Gesetz auch da im Gesicht von Mose hat lassen, aufscheinen. Eine Herrlichkeit, die vergeht. Als ich Kind war, haben wir, das ist schon ein paar Jahre her, haben wir einen alten Opel-Rekord gehabt. Also das hat mein Vater. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wie die aussehen. Die sind so rund gewesen, weisse, weiss-grau oder was auch immer die Farbe hätte sollen sein. Und ich weiss noch, damals hat man einmal die Auto so alt, ein paar Monate oder vielleicht auch erst einmal im Jahr, hat der Vater die Idee gehabt, man sollte das Auto wieder mal polieren. Und dann hat man so einen Lumpen genommen und Politur genommen. Es war eine riesen Arbeit. Man hat immer Stückchen um Stückchen hat man dann poliert und geschafft, eingerieben mit dem Mittel und nachher abgerieben und nachher noch mit einem anderen Tuch glänzt und nachher das nächste Stückchen dran. Und am Schluss hat das Auto wieder wirklich glänzt. Es war echt super. Es hat schön ausgesehen. Das Problem war nur, nach einem Jahr war die ganze Herrlichkeit wieder weg. Und wenn wir frisch müssen, anfangen zu polieren. Es war eine vergängliche Herrlichkeit gewesen, gleich wie die Herrlichkeit da, die von Mose beschrieben wird. Es ist die Herrlichkeit von der Autopolitur. Es ist die Herrlichkeit von der putzten Wohnung, die wieder dreckig wird. Es ist die Herrlichkeit vom schönen Gebäude, wo gleich wieder dreckig und alt wird. Sachen, die wunderbar sind und dann fangen sie an zu verrosten. das Hineingehen von Mose ins Zelt, müssen den Vergleich entschuldigen, ich weiß nicht, ob er angemessen ist, kommt mir so vor wie das Aufladen von einer wieder aufladbaren Batterie. Er ist hineingegangen, hat wieder aufgeladen. Wenn er aufgeladen war und gestrahlt hat, ist er rausgekommen, hat mit den Leuten geredet. Dann können sie das Tuch wieder drüber da, damit sie nicht sehen, wie die Energie langsam nachlässt. Und der Glanz und die Herrlichkeit ist wieder reingegangen, geht die Batterie aufladen und wieder rausgekommen. Das ist das, was gesetzlicher Dienst tut. Noch heute. Er hat eine Herrlichkeit. Aber nicht eine Herrlichkeit, die bleibt. Eine Herrlichkeit, die letztlich zum Tod führt. Und so hat Mose eine Deckung gehabt, damit die Leute die Herrlichkeit zwar sollen sehen, aber nicht das Ende und die Vergänglichkeit von dieser Herrlichkeit. Vom Dienst von Paulus wird gesagt, dass sein Dienst eine weit, weit grössere Herrlichkeit hat. Und dass sein Dienst ist, der für immer besteht. Und für immer Herrlichkeit haben wird, die nicht vergeht tut. Und darum sagt er, haben wir eine grosse Freimütigkeit. Und wir machen es nicht so wie der Mose, der eine Decke auf sein Gesicht legen musste. Sondern mit einer grossen Freimütigkeit dürfen wir Gott dienen. Mit seiner Herrlichkeit, die er uns schenkt. Mit seiner Kraft. Mit seinem Geist, der in uns lebt. Und es ist ein ungeheuer grosser Unterschied, ob ihr Gott aus Gesetzlichkeit dienen als Gemeinde oder in der Kraft vom Heiligen Geist. Das eine mag auch eindrücklich sein, mag andere rundherum beeindrucken. Wow, das ist eine eifrige Gemeinde. Wie die arbeiten, das ist ja ungeheuer. Aber mit der Zeit, es wird ein Krampf. Es macht müde. Es macht einen fertig. Dann kommen die Enttäuschungen, dann kommen die Narben und man mag nicht mehr. Und irgendwann klappt man zusammen. Der Dienst vom Geist, ich möchte nicht sagen, dass nicht auch der seine Spuren, dass nicht auch dort unser Körper, unser Mensch seine Spuren abbekommt. Aber es ist eine Herrlichkeit, die Tag für Tag erneuert wird. Wo Tag für Tag neu eine Erfrischung da ist und beschenkt wird. Wo wir selber nicht in uns haben. Wo nicht einfach in einer starken Willensanstrengung liegt, wo man versucht, eine Vorschrift zu halten, sondern wo die Energie kommt vom Geist Gottes, der in uns lebt und die Herrlichkeit bewirken möchte. Und die Herrlichkeit, die durch den Geist Gottes gewirkt wird, der Dienst, den brauchen wir so sehr. Den braucht ihr, den brauche ich, den braucht jedes von uns, wenn wir wirklich Botschafter sein wollen. Für Jesus, wenn wir in dem Triumphzug von Jesus mitmarschieren. Der Gesetzesbund im Alten Testament, ja, der hat auch ein gewisses Licht gehabt. Aber die Augen vom Volk sind verblendet gewesen. Sie haben es nicht können sehen. Und von Jesus, sagt der Paulus in dem Text, er ist das Ende vom Gesetz. Oder man könnte das Wort Ende auch übersetzen. Er ist das Ziel vom Gesetz. Er ist das, was das Gesetz eigentlich darauf hin hat sollen führen. Auf Jesus. Weil Jesus die Erlösung bringt, die das Gesetz nie können bringen. Das Gesetz war wie ein Vorbereiter auf das Kommen von Jesus. Im Galaterbrief wird das Gesetz sogar als ein Zuchtmeister oder als ein Lehrmeister oder ein Erzieher auf Jesus hin bezeichnet. Weil es uns zeigt, dass wir es selber nicht können. Es zeigt uns eigentlich, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind, dass wir keine Chance haben, dass unsere Kraft nicht langt. Und es bereitet uns darauf vor, dass wir einsehen, wir brauchen Hilfe. Und die Hilfe, die jetzt Gesetz nicht können geben. Das Gesetz war schon gut gewesen, aber es hat uns gezeigt, dass wir nicht gut sind, dass wir schlecht sind. Und das Gesetz hat uns nicht können gut machen. Das ist erst geschehen durch das Werk von Jesus, wo unsere Schuld getragen hat und weggenommen hat. Wo der Sieg errungen hat und uns einlädt, in seinem Triumphzug mitzumarschieren. Wo nicht einfach uns verbessern tut, sondern sagt, du darfst mit mir gestorben sein und mit mir auferstehen zu einem neuen Leben. Ich wohne durch meinen Geist in dir. Alles, was du brauchst, darfst du durch mich haben. Ich möchte dich beschenken. möchte dich reich machen. Ich möchte die Herrlichkeit durch dich strahlen lassen, die von meinem Geist kommt, wo Freiheit da ist, wo Leben das Ergebnis ist und nicht Tod. Der Dienst, und das könnte dann fast umhauen, der Dienst, wo du und ich sage jetzt mal so salopp, zusammen mit dem Paulus überkommen haben, weil wir alle haben den Dienst, Botschafter zu sein für Jesus. Der Dienst, den wir überkommen haben, ist bei allem Respekt ein viel höherer, grösserer Dienst als der Dienst von Mose. Der Mose hat seinen Platz gehabt und seine Aufgabe gehabt im Plan von Gott hinein. Aber er war der Vorbereiter gewesen. Durch das Gesetz hat er vorbereitet. Durch den alten Bund, der nicht gehalten, der gebrochen worden ist, ist Bedarf gekommen für einen neuen Bund, der durch Jesus geschlossen worden ist. Am Karfreitag, durch das Blut vom Bund, durch das Blut von Jesus ist der Bund besiegelt worden. Und der neue Bund hat angefangen. Am Pfingsten hat Gott seinen Geist geschenkt, der uns wiedergebären tut zu einer neuen, zu einem neuen Mensch, zu einer neuen Natur, wo Gottes Geist in uns lebt und uns hilft, einen Dienst zu tun für ihn, der in seiner Herrlichkeit sein darf. Liebe Freunde, ich wünsche euch so sehr, dass die Herrlichkeit ausstrahlen von euch. Nicht die von Mose, sondern die vom Geist. Da in Bülach und weit, weit über Bülach raus. Dass die Herrlichkeit sichtbar werden darf. Und das ist auch, wie soll ich sagen, ich glaube, es gibt viele praktische Sachen, die wir dürfen und sollen auch bedenken in unserem Leben, damit wir nicht einfach ausbrennen. Wir können auch aus eigener Dummheit ausbrennen. Wir können unseren Körper total überfordern und den Grund geht dran. Aber der letzte Schlüssel letztlich, um nicht auszubrennen, um nicht mutlos werden, um nicht aufgeben, um nicht die Freude und die Herrlichkeit zu verlieren, ist der Geist Gottes, der uns wohnt, der uns den Dienst gegeben hat. Der Dienst, der Tag für Tag eine Erfrischung für uns parat hat. Und darum hätte Paulus können sagen, weil ich den Dienst habe, werde ich nicht müde. Weil ich den Dienst habe, verliere ich nicht den Mut. Werde ich nicht mutlos. Und ich wünsche euch, dass euer Dienst prägt ist von dem. Nicht nur für die nächsten 30 Jahre, sondern weiters. Aber wisst ihr, wir haben es nie im Sack. Wir können Gemeinden besuchen, die ganz frisch sind. Ja, da ist meistens eine gewisse Energie spürbar. Wir können Gemeinden besuchen, die 30 Jahre alt sind. Es kann ganz unterschiedlich auffallen. Aber auch wenn eine Gemeinde 100 Jahre ist, weiß man nie, wie sie ist, bevor man sie kennenlernt. Es kann eine Gemeinde sein, die ihrem Trott innen einfach läuft. Oder es kann eine Gemeinde sein, die etwas von dieser Herrlichkeit Gottes ausstrahlt. Wo etwas von dieser Herrlichkeit vom Geist Gottes, die da wirkt, ausgestrahlt wird. Und das hängt davon ab, ob wir das, was Jesus für uns da hat, ob wir das ernst nehmen. Ob das in unserem Glauben Auswirkung hat oder ob das nur ein Glaubensgrundsatz ist. Ob wir das glauben können, dass wir im Triumphzug von Jesus dürfen mitmarschieren. Weil Jesus den Feind besiegt hat. So viele Christen werden heute vor allem beeindruckt durch all das, was der Feind tut. Und sind vor allem damit beschäftigt, sich zu wehren gegen das. Sind vor allem damit beschäftigt, wieder miteinander zu diskutieren, was jetzt wieder Schlimmes passiert ist. Und wie das doch schrecklich ist und unsere Gesellschaft noch mehr kaputt macht und so weiter. Wir können damit unser Leben füllen. Aber wer kann wirklich sieghaft bleiben und mutig bleiben, wenn er sich nur auf alle Tricks und Versuche vom Feind konzentriert? Wir haben eine andere Option. Wir dürfen auf Jesus schauen. Und Jesus gibt uns eine andere Perspektive. Jesus sagt, ich bin der den Feind überwunden hat. Ich bekomme das Werk von Satan zu zerstören. Ich gebe euch meinen Geist. Ihr dürft an meinem Sieg Anteil haben. Ihr dürft noch grössere Werke tun, als ich da habe. Ihr dürft mit mir leben. Ich lebe in euch. Ihr dürft etwas von der Herrlichkeit, die ich ausstrahlen kann. Genau wie Jesus den Vater sichtbar gemacht hat, darf in unserem Leben Jesus sichtbar werden in dieser Welt. Der Schluss von dem Kapitel 3 ist ein ganz entspannender Text. Nicht ganz einfach zu verstehen. Ich will einfach etwas daraus uns ganz deutlich machen. Der Herr aber vom Vers 17 an, von dem dieses Wort spricht, nämlich Jesus Christus, wirkt durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und jetzt kommt der Teil, den ich eigentlich möchte uns vor Augen malen. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes. Die Decke, die über dem Volk Israel war, die ist durch den Glauben an Jesus weggenommen worden. Wir dürfen jetzt die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann seid ihr wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Der Vers sagt uns eigentlich, wie es dazu kommt, dass die Herrlichkeit, der Glanz auf uns darf weiterstrahlen. Und es ist relativ, wenn man es in verschiedenen Übersetzungen liest, hat man irgendwie Mühe, so ganz zu verstehen. Und ich habe lange über den Vers auch nachgedacht, immer wieder so in der Vergangenheit. Und was eigentlich da drinnen steht, ist, dass wir mit offenen Augen dürfen Gott anschauen. Aber das Wort, das eigentlich gebraucht wird, ist, dass wir wie ein Spiegel sind, ein Spiegel, der anschaut. Und ein Spiegel, ihr wisst das, ein Spiegel kann nicht nur anschauen. Ein Spiegel tut automatisch auch wieder spiegeln. Wenn ihr einen Spiegel habt, der etwas anschaut, dann wird er das, was er anschaut, wieder spiegeln. Und das ist das Bild, das da drinnen gebraucht wird. Du und ich, wir dürfen zu einer Art ein Spiegel sein, wo Gott anschauen dürfen, seine Herrlichkeit anschauen dürfen, Zeit in seiner Gegenwart dürfen verbringen. Und wenn wir das tun, dann können wir nicht anders als Spiegel, als die Herrlichkeit widerspiegeln. Wenn wir nichts von dieser Herrlichkeit widerspiegeln, lässt es darauf schliessen, was wir anschauen. Es mag ein bisschen frustrierend sein, manchmal, wenn wir ehrlich sind, aber vielleicht kann es auch heilsam sein. Wenn wir Gott anschauen, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen, wenn wir Zeit verbringen in seiner Gegenwart, wird unser Leben etwas von dem widerspiegeln. Wie geschieht das? Es ist nicht einfach ein Glasspiegel, wie wir das so machen. Es ist nicht in dem Sinn, es ist eine geistliche Wahrheit. Und das heisst da, das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Wenn du und ich Zeit mit unserem Gott verbringen, ihn, seine Herrlichkeit anzuschauen, Zeit in der Gemeinschaft mit ihm verbringen, wird der Geist Gottes unser Leben umkrempeln. Er wird es verändern, sukzessive. Er wird es mehr und mehr verändern in die Ähnlichkeit von Jesus. Er wird mehr und mehr Jesus in uns sichtbar werden lassen und durch uns scheinen lassen, sodass andere, wenn sie uns sehen, Jesus sehen. Genauso wie Jesus hätte können sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Wie könnt ihr sagen, zeig uns den Vater. Schaut mich an, dann seht ihr ihn. Ich denke, manchmal ist die Wahrheit ist fast zu gut, um wahr zu sein. Sind wir noch in der Lage, die riesen Geschenke von Gott zu erfassen, anzunehmen und ihm Vertrauen zu schenken, dass er es tatsächlich gesagt hat und so meint und uns erleben lassen will. Dass wir dürfen widerspiegeln, was wir an ihm, an seiner Herrlichkeit sehen. Dass unser Dienst geprägt werden und eine Ausstrahlung haben von dieser Herrlichkeit Gottes. Das ist etwas, was ein Prozess ist. Ich glaube, das ist etwas, was uns das ganze Leben lang weitergeht. Das ist nicht in einem Moment erledigt. Der Geist Gottes arbeitet an uns. Aber er braucht uns auch gleichzeitig. Wir müssen nicht warten, bis wir fertig sind. Es ist wachstümlich. Und es hängt noch mit etwas zusammen, wo ein bisschen voreilig vielleicht zu sagen, aber wo ich hoffe, ich bin nochmal eingeteilt für eine Predigt bei euch im Juli, dort nochmal ein bisschen darauf einkönnen zu gehen, wie das wirklich passieren tut. Aber es ist so, dass wir ja wissen, dass Edelsteine wirklich kostbare Sachen, die entstehen nur unter enormem Druck und unter enormer Hitze. Das ist etwas, was wir nicht gerne haben. Aber die Edelsteine, die haben wir gerne, oder? Die Frage ist, sind wir bereit, auch zu dem Prozess Ja zu sagen, wo nötig ist, dass die Edelsteine produziert werden, dass die Herrlichkeit entsteht. Gott wirkt in uns. Er braucht, das möchte ich mit dem sagen, er braucht nicht nur einfache Situationen. Vieles wünschst du dir vielleicht weg aus deinem Leben. Überleg dir, ob es etwas könnte sein könnte, was der Geist Gottes möchte brauchen, eine Chance könnte sein für dich, dass er dich möchte formen, dass er dich möchte prägen, dass du mehr und mehr und mehr von dieser Herrlichkeit Gottes ausstrahlen darfst. Dass du in deinem Leben, auch in dieser schwierigen Situation, dich auf eine Art verhaltest, wo etwas ausdrückt, wo etwas ausstrahlt, wo die Menschen rundherum sich nicht erklären können. Und anfangen die Fragen zu stellen. Etwas ausdrückt, wo Menschen klar macht, das kannst nicht nur du sein, da muss mehr dahinter sein. Ist das gleiche Bild. Jesus ähnlich. Möchte uns Mut machen. Uns immer wieder neu die Wahrheiten von Gottes Wort vor Augen zu halten. Sachen können wahr sein, aber solange wir sie nicht in Anspruch nehmen, haben wir nichts davon. Das ist wie jemand, der ein riesen Bankkonto hat. Aber er kann verhungern, wenn er nicht geht, dort Geld einlösen. Oder wenn er es nicht weiss, dass er dort Geld einlösen könnte. Gott hat uns ein Riesenkonto gegeben, ein Konto, das bodenlos ist oder nach oben endlos ist. So ein Reichtum. Wir dürfen mitgehen mit ihm, wir dürfen beziehen, Tag für Tag. Wir dürfen mitgehen im Triumphzug von Jesus. Und das wünsche ich euch, dass ihr so gemeint dürft sein, wo hinter Jesus sich bewusst ist, nein, wir sind nicht auf der Verliererseite. Wir sind auch nicht auf der Jammerseite, wo wir klagen müssen, wie schlecht die Welt um uns herum ist. Wir sind auf der Seite des Sieger. Und wir haben eine Botschaft, die das Licht herausstrahlen möchte, die anstecken möchte, die Menschen gewinnen für den gleichen Herr und König, ihm nachzufolgen. Ich möchte die Herrlichkeit durch euch ausstrahlen, da wo ihr seid. Ich wünsche mir das natürlich auch für mich. Ich habe noch so viel zu lernen daran. Und ich glaube, wir alle haben immer mehr zu lernen. Es gibt noch viel, was Gott für uns hat. Aber er möchte euch beschenken. Nehmt es in Anspruch. Rufen es euch in Erinnerung. Sagt es euch immer wieder vor. Und lehret Gott zu bitten, dass er euch hilft, das in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, wir brauchen seine Hilfe. Und auch da ist Gott bereit, uns zu helfen. Das Willen und das Vollbringen zu schaffen in unserem Leben. Möge Gott euch ganz reich segnen. Amen.